ARD. MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Heute widmen wir uns im Bach-Kanal der Sonate für Violine und obligates Cembalo in F-Moll. Das war der Beginn des zweiten Satzes, in diesem Falle der F-Moll-Sonate von Johann Sebastian Bach für Violine und obligates Cembalo. Und wir haben immer wieder in den letzten Folgen betont, was eben das Besondere satztechnisch an diesen Sonaten ist. Zum ersten Mal in der Musikgeschichte, ich wiederhole hier nochmal, beschränkt sich das Cembalo eben nicht auf eine Continuo-Begleitung, sondern hat einen obligaten, also ausgeschriebenen Part und beteiligt sich in den meisten Sätzen, vor allem in den schnellen Sätzen, mit der Oberstimme, also der rechten Hand, an der thematischen Arbeit und ist damit der Violine gleichgestellt. Es sind also praktisch Triosonaten, die aber nur von zwei Instrumenten gespielt werden. So, Michael, also das war jetzt nochmal eine kurze Wiederholung, aber Violine und Cembalo sind ja nun wirklich unterschiedlichste Typen von Instrumenten, also von der Lautstärke und von den dynamischen Möglichkeiten. Meinst du, dass Bach das einkalkuliert hat hier in diese Komposition?
Naja, über weite Strecken würde ich sagen ja, aber dann gibt es doch immer wieder viele Stellen, wo er auch mal die Welt auf den Kopf stellt, wo man so denkt, die begleitenden Stützakkorde, das wäre doch ganz klar Sache eines Cembalos, da hat der Spieler zwei Hände und viele Tasten, ja, während die Geige nur vier Saiten hat. Also deswegen ist wahrscheinlich die Antwort auf deine Frage ein klares Jein. Also manchmal ist es schon Tendenz zu idiomatisch, aber manchmal siegt dann doch bei Bach der Gedanke der Gleichberechtigung und der Vorsatz, alle müssen alles können im Notfall und zwar im Dienste der Sache, des guten musikalischen Arguments. Also ich würde sagen, manchmal besiegt musikalischer Inhalt technische Möglichkeiten.
Gerade was so lange Töne anbetrifft, ja, das ist ja so ein Ding. Ne? Also ne? Die Geige kann die endlos Töne. Und das Cembalo, da ist es schnell vorbei, das lässt sich nur über den Triller halten. Ja, also.
Und gerade in der F-Moll-Sonate, die wir heute durchsprechen werden, da merken wir dann gerade hinten raus, wie eben Bach wirklich dann auch mal sagt, jetzt machen wir es mal gerade andersrum, als es der Hörer, der gemeine Hörer, erwarten würde.
Auf den gemeinen Hörer werden wir gleich noch zu sprechen kommen, wer das eigentlich gewesen sein könnte. Aber vielleicht nochmal zusammenfassend dazu die Frage, also wir haben ja gesagt, eine kleine Revolution, es ist zum ersten Mal überhaupt dieses Prinzip. Also ist es auch irgendwie ein instrumentenkundliches Experiment, ja? Also denn der Klangausgleich ist ja eben nicht einfach zwischen diesen beiden Instrumenten.
Absolut. Ein Experiment, eine Herausforderung an die musikalische Intelligenz der Spieler, also sowohl im Erkennen von, wann bin ich wichtig, wann ist der andere wichtig, aber wie kann ich eben auch das auf meinem Instrument darstellen, was Bach mir aufgegeben hat. Wobei, ich würde mich ein Stück weit revidieren, was die Beantwortung deiner letzten Frage betraf. Am Ende die allerschönsten Kantilenen in der ganzen Sammlung spielt dann doch die Violine.
Weil sie eben doch mehr gestalten kann als ein Cembalo.
Ja. Da, wo es dann wirklich mal um großen, langen Atem geht, und jetzt immer wieder bei diesen herrlichen dritten Sätzen, da hat sie doch noch ein bisschen mehr vom Kuchen abgekriegt.
Bin gespannt, was das heute zu sagen hat mit dem dritten Satz, denn der ist ja wieder ganz besonders.
Für die Sonate heute gilt das gerade nicht, was ich gesagt habe.
Oder doch. Wir schauen. Also das würde ich mal noch nicht so gesagt haben. Du hast gerade über den Hörer oder die Hörerin gesprochen von damals. Darüber haben wir noch gar nicht gefragt. Wir haben noch gar nicht nach dem Sinn des Ganzen gefragt. Ist das jetzt wirklich nur ein Experiment für die Schublade? Kann ich mir nicht vorstellen.
Nein.
Für wen hat Bach das eigentlich komponiert jetzt?
Auf jeden Fall würde ich sagen, für zwei fertige Spieler im Sinne von, also zwei Vollblut-Profis, also wo man erstmal alle virtuosen Fertigkeiten voraussetzen kann, die auf gleicher Ebene miteinander sich austauschen sollen. Das ist eine hochintelligente Unterhaltung. Also das müssen wirklich Leute sein, die im Grunde genommen ihr Handwerk schon verstehen und auch Sinn für eine solche doch Spezialistenunterhaltung haben. Also deswegen würde ich denken, gerade jetzt, wenn man auch nochmal über die Quellenüberlieferung schaut, wer hat diese Stücke abgeschrieben? Wie sind sie praktisch im 18. Jahrhundert weitergegeben worden? Dann stellt man schon fest, das ist eine Überlieferung innerhalb des Kreises von Bachs Schülern und Söhnen. Und das kann ich mir eben auch gut vorstellen, dass eben so ein fertiger Schüler von Bach eben auch mal gebeten wurde, komm, wir spielen das jetzt zu zweit. Und du musst notfalls die Violine spielen oder das Cembalo, ich kann auch beides. Ich könnte mir zugleich vorstellen Weggefährten, also es gibt ja diesen schönen Bericht von Karl Philipp Emanuel Bach, der sagt, es reiste nicht leicht ein Musiker durch Leipzig, ohne dass er eben von seinem Vater zu sich nach Hause in die Wohnung am Thomaskirchhof eingeladen wurde. Und wenn dann das Essen vorbei war und man vielleicht auch gemeinsam in die Tasten greifen wollte oder zum Instrument greifen wollte, wäre das ja auch insofern ein perfektes Repertoire, weil sich hier nicht der eine dem anderen unterordnen muss, sondern es ist wirklich ein Konzertieren, ein Musizieren auf Augenhöhe.
Und kann es auch sein, dass die Stücke öffentlich da in diesem Café Zimmermann aufgeführt wurden? Ist das denkbar aus deiner Sicht oder sind sie dazu vielleicht doch zu speziell?
Also da bin ich ein bisschen skeptisch. Leider gibt es einige Dinge, die wir über dieses Zimmermannsche Kaffeehaus nicht wissen. Wir wissen, wie das von außen aussah.
Ja.
Wir wissen, dass dieses Haus in Richtung Straßenseite jetzt gar nicht so besonders breit war, aber nach hinten war es sehr tief. Und es scheint so zu sein, dass diese eigentlichen Gasträume, muss jetzt lügen, in der ersten oder zweiten Etage waren und dass es letztlich mehrere Zimmer waren, die durch Türen, die man öffnen konnte, dann irgendwie miteinander verbunden waren. Mhm. Aber wenn es jetzt wirklich so ist, dass wir uns das vorstellen müssen, die Leute sitzen dort bei Kaffee und Kuchen oder wie auch immer, haben wir natürlich auch einen gewissen Geräuschpegel. Und ich glaube, dass eben in dieser dann doch relativ großen Grundfläche, wenn da eben in der einen Ecke eines Raums ein Cembalo und ein Geiger steht, dann kommt in Raum 2 schon mal von dem Cembalo nicht mehr allzu viel an. Also dafür ist, glaube ich, das Repertoire, auch was die ganze Balance betrifft, irgendwie nicht gut geeignet. Ja. Zugleich ist es natürlich auch eins, was eine gewisse Konzentration erfordert. Für mich ist es eigentlich klar, im Kontext Hausmusik anzusiedeln. Ja. Vielleicht auch mal in der fürstlichen Kammer oder in der herzöglichen, ja, aber da kann kein großes Publikum sein und schon gar nicht über mehrere Räume verteilt.
Für Freiluftaufführungen ist es dann erst recht nicht geeignet, ja? Also nee, im Sommer also ist man ja in den Garten gegangen, aber da muss dann schon Blasinstrument
dabei sein. Genau, also da kommt ja auch das Cembalo gar nicht durch und nochmal im Kaffeehaus. Am Ende ist ja die Kaffeetasse schon lauter als das obere Manual des Cembalos.
Genau, und wir müssen davon ausgehen, dass da keine Schweigepflicht bestand in diesem Café. Es war ja in erster Linie ein Kaffeehaus und das Musizieren kam ja nur dazu. Trotzdem hat Bach da interessanterweise ja so viele Jahre durchgehalten und ich hätte zu gern mal ein Programmzettel.
Ja, absolut, absolut. Aber ne, du kriegst ja schon, finde ich, mit etwas von dieser Stimmung allein durch den Beginn der Kaffeekantate. Wie beginnt das? Ein fetter Akkord im Cembalo. Und der Erzähler tritt auf und was sind die ersten Worte?
Schweigt stille, plaudert nicht.
Genau, also da ist praktisch das Beruhigen des Publikums, also das ans Weinglas schlagen, gewissermaßen hineinkomponiert.
Wir schauen jetzt mal genauer auf die Sonate Nummer 5 dieser Sammlung in F-Moll. Und die beginnt wirklich mit einem sehr beeindruckenden Satz, dem längsten übrigens zeitmäßig der gesamten Sammlung. Und wenn man da eine Weile zuhört, denkt man zunächst, oh, ist irgendwie doch jetzt nur ein Cembalo-Stück, nicht, oder?
Ja, das geht wirklich erstmal los wie so ein Endlos-Richard-Car. Ja, es könnte vielleicht auch irgendwie das Präludium zu irgendeinem Stück aus dem zweiten Teil Wohltemperiertes Klavier sein. Also mantraartig wird da ein Motiv immer wiederholt und in diverse Tonarten fortgesponnen. Und es dauert erstmal eine ganze Weile, bis die Geige dazukommt und wirklich erstmal nur mit langer Klangfarbe. Aber doch spielt sie sich dann frei und über diesem mantraartig ostinatohaft wiederkehrenden Cembalo-Motiv breitet sie sich dann aus. Und was ganz interessant ist, relativ weit hinten erbarmt sie sich dann doch mal und greift dieses Cembalo-Motiv, dieses Markante auf und spinnt das so nach oben hinweg. Und da habe ich so wirklich für ein paar Noten den Eindruck, hier wird schon ein bisschen vorimitiert das berühmte Motiv aus dem Kopfsatz Kreuzstabkantate, was Bach ja dann 1726 dann niederschreibt. Was ich übrigens ganz interessant finde, also ich meine, F-Moll ist ja schon irgendwie eine starke Tonart, aber in der Abschrift dieses Stückes von Johann Philipp Kirnberger, dem Bach-Schüler, da gibt es als Kopftitel für diesen Satz nur dort die Bezeichnung Lamento. Und irgendwie finde ich, trifft's das. Ob's original ist, wissen wir nicht. Ich würde aber sagen, recht hat er.
So ein bisschen vielleicht eine empfindsame Überhöhung des Ganzen. Kirnberger ist ja schon eine Generation danach. Aber recht hat er. Ne? Ja.
Recht hat er.
Es folgt dann an zweiter Stelle wieder ein Triosatz in der üblichen Konstellation, sehr streng kontrapunktisch geordnet.
Sehr streng und vor allem, also wenn du dir das Kopfmotiv anschaust, das ist so ein bisschen wie die enharmonische Verwechslung des Soggettos der C-Moll-Fuge, erster Teil wohltemperiertes Klavier. Also ich habe zumindest immer diese Assoziationen. Ansonsten habe ich mir aufgeschrieben, furios, denn das ist es wirklich. Herrliche Nebenmotive, ein Ping-Pong zwischen beiden Instrumenten wird da gespielt. Das ist Champions League, ja. Die Echo-Effekte dann zwischen den Instrumenten oder auch in der Geige. Also ich würde mal sagen, ein 2 Kilometer Höchstleistungssprint, der hier in 122 Takten abgefackelt wird.
Zweiter Satz der Sonate F-Moll für Violine und Obligates Cembalo von Johann Sebastian Bach. Und jetzt kommt wieder der dritte Satz, den wir immer ganz besonders hier preisen dürfen, weil eben die dritten Sätze so außergewöhnlich sind in dieser Sammlung. Der existiert, das muss man vielleicht hinzufügen, in einer Frühfassung und ist dann noch einmal revidiert worden, allerdings auf dieselbe Länge.
Ja.
Kannst du das erklären ein bisschen?
Also auf jeden Fall ist das Endergebnis grandios. Überragend, ja. Und es ist schon, finde ich, die große Überraschung in diesem Satz, denn es gibt praktisch eine Begleitung, die, sagen wir mal, in, sind das Viertelnoten oder Achtelnoten, ich weiß es gerade gar nicht, eigentlich relativ ruhig untermalt Melodien, die in 32. Wechselspiel, also regelrecht herumflirren, ja. Es ist aber verkehrte Welt, weil für dieses Fundament ist die Violine zuständig. Also das hier ist, würde ich mal sagen, die Doppelgriff-Reifeprüfung in der ganzen Sammlung. Also die Violine hat wirklich ein Festival der Doppelgriffe zu spielen. Ganz eng nebeneinander so gerückt, auch oft so Halbtonwechsel. Also nicht leicht zu spielen. Da kann ganz viel schief gehen. Aber wenn die Geige es schafft, hier ihrer Rolle als Begleiter des Cembalos gerecht zu werden, bereitet sie den Klangboden für ein flirrendes Wechselspiel, was da die beiden Hände im Cembalo bieten, wo man nicht so richtig weiß, wollte da jetzt Bach auf dem Cembalo so eine Art Harfen- oder Lautenspiel imitieren. Mhm. Also es wirkt fast ein bisschen wie impressionistisch, früh impressionistisch. Ja, aber eben eigentlich in einer Aufteilung der Instrumente genau andersrum, als man es erwarten würde.
Also barocker Impressionismus könnte man vielleicht sagen. Ne?
Bachs La Mer.
Bachs La Mer, das war also jetzt mal eine ganz neue Bezeichnung, die wir hier im Podcast gefunden haben. Sehr gewagt, würde ich sagen, aber Sie wissen, was gemeint ist. Der dritte Satz, dieser wunderbare dritte Satz, in der sich eben doch viel umkehrt, weil die Violine praktisch vor allem Akkorde spielt und das Cembalo mal so ein bisschen die Führung in die Hand nimmt. Aber es ist natürlich trotzdem perfekt aufeinander abgestimmt. Finalsatz ist dann in dieser F-Moll-Sonate doch wieder wie gehabt ein ordentlicher Rausschmeißer, sehr rasant und kontrapunktisch geprägt.
Ja, großes Fugato. Ich würde mal sagen, hoch lebe die Chromatik, was jetzt die ganzen Halbtonschritte in dem Thema betrifft. Und hoch lebe die Synkope. Also das ist auch ein herrlich munteres, rhythmisches Wechsel- und Verwirrspiel, was Bach da bietet. Und ja, nach diesem dritten Satz, wo auch mir wieder hier dieses schöne Zitat von Carl Philipp Emanuel Bach in den Sinn kommt, diese Adagios sind auch heute noch nicht zu übertreffen, war es jetzt wichtig, da nochmal so einen amtlichen Schlusssatz zu haben, der mit dem gehörigen Drive daherkommt und eben gewürzt mit der vielen Chromatik. Der Satz macht das Ganze rund.
Thank you.
Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de und überall, wo es Podcasts gibt.